Hätte der Manager Horst Held den Spieler Horst Held geholt? Oder warum nicht?
Die Frage hat mir noch nie einer gestellt.
Das kann nicht sein.
Na, wirklich. Wirklich.
Dafür bräuchten wir eigentlich so eine Fanfare.
Ja, Fanfaren kennen wir gut in Köln. Ja, damit kennen wir uns aus. Da haben wir einige.
So eine schöne Melodie und so eine schöne neue Folge. Willkommen zu Lieber Fußball, dem Sport1-Interview-Podcast mit mir, Tobias Holtkamp. Und jetzt gehen wir auch direkt rein, wobei vorher noch ein ganz kurzer Hinweis zum nächsten Mal. Da sind wir nämlich zu Gast beim Spobis in Düsseldorf. Am 29. Januar Lieber Fußball, dann live mit Nobby Dickel, BVB-Legende, längst auch Stadionsprecher in Deutschlands größtem Fußballtempel, dem Signal Iduna Park in Dortmund. Also 29. Januar, Vormerken in Düsseldorf beim Spobis, dem größten Sport-Business-Meeting Europas mit, ja, ich glaube, über 3.500 Teilnehmern mittlerweile. Und mit mir und mit Nobby Dickel. Kommt sehr, sehr gern vorbei. Am Ende dieser Folge könnt ihr auch noch Tickets dafür gewinnen. Aber jetzt, los geht's mit der aktuellen Folge. Mir gegenüber sitzt der Mann, über den die meisten Kölner sagen, der Horst hält, was er verspricht. Ich freue mich total auf das Gespräch. Und Laura Papendieck, die fasst ihn jetzt einmal ganz kurz für uns zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute spielte 359 Mal in der Bundesliga, über 16 Jahre und erzielte dabei immerhin 36 Tore. Die meisten Einsätze hatte er im Trikot des 1. FC Köln, auch den ersten. 1990 im September stellte Erich Rutemöller den gerade 20-Jährigen zum ersten Mal in die Startelf, Seite an Seite mit dem heutigen Bayern-Trainer Hansi Flick. Er machte sogar zwei Länderspiele unter Erich Ribbeck, doch seine erfolgreichste Zeit sollte noch kommen. Fast über Nacht wurde der gelernte Kfz-Mechaniker zum Bundesliga-Manager. Was es mit der Grupo Held auf sich hat, warum die Schalke-Zeit sehr erfolgreich war und welche Manager-Legende ihm zu Beginn außergewöhnlich geholfen hat, das verrät uns jetzt der Sportchef des 1. FC Köln, Regler hoch für Horst Held.
Alles richtig und alles ziemlich beeindruckend. Hallo Horst Held.
Hallo.
Wir sind im Geisbergheim, der Heimat des 1. FC Köln, in deinem Büro, wo einige Ballons noch rumliegen. Könnte mit deinem Geburtstag zusammenhängen, der vor einem guten Monat war.
Ja, genau. Bin ich überrascht worden von meiner Assistentin, dass ich dann tatsächlich hier, es waren mehr, mittlerweile ist der eine oder andere kaputt gegangen, aber verhältnismäßig ist immer noch viel Luft in den Ballons, muss ich sagen, was mich ein Stück weit wundert, aber die Überraschung war ihr gelungen und habe mich sehr darüber gefreut und jetzt irgendwie stören sie mich nicht, im Gegenteil, finde es eigentlich ganz lustig und deswegen werden sie jetzt auch nicht kaputt gemacht und ausgetragen.
Gibt eine ganz gute Stimmung auf jeden Fall. Blick raus, obwohl du relativ viel Fensterfronten hast, Blick raus geht nicht so wirklich. Ich sehe sehr viel Milchglas.
Ja, das ist.
Fühlt ihr euch beobachtet?
Es gibt ja auch Menschen, die länger sind als 1,70 und der eine oder andere könnte tatsächlich über das Milchglas drüber schauen. Ich nur bedingt. Von daher hat das aber auch, glaube ich, seine Richtig und Wichtigkeit, dass man auf der einen Seite nach draußen schauen kann, auf der anderen Seite aber die Leute nicht von draußen reinschauen können, wer denn hier so alles sitzt. So, stell dir vor, wir würden jetzt hier sitzen und jeder könnte uns dabei zuschauen. Ich hätte damit ja kein Problem, aber ich weiß nicht, wie es dir gehen würde dabei.
Gerade wenn es so massiv wichtige, relevante Termine sind.
Wie der Termin heute.
Wie heute. Sag mal, wie viel bist du hier im Büro? Kannst du das einschätzen? Oder ist mittlerweile eigentlich Handy, Smartphone viel mehr Office geworden?
Ja, das ist ja schon seit längerem und so. Ich glaube, dass dieser spezielle Job anhand dessen, was man eigentlich vielschichtig da erfüllen muss, nicht unbedingt verknüpft ist mit einer permanenten, dauerhaften Büroarbeit. Im Zuge der sowieso Digitalisierung lässt sich vieles auch von anderen, also anderen Gegebenheiten abdecken. Und es gehört schon zum Profil, ja, eine gewisse Büropräsenz zu haben, aber das ist nicht das Wichtigste bei dem Job. Ich glaube, dass da ganz viele andere Sachen viel entscheidender sind, viel notwendiger sind, auch eine Erwartungshaltung dementsprechend ist. Ich glaube, meinen Job könnte ich nicht ausüben, wenn ich jeden Tag von 8 Uhr bis 5 Uhr durchweg im Büro bin. Ich würde zum Beispiel anhand des Glases nicht das Training im Detail mir anschauen können. Halt, ja. Und während der Zeit ich beim Training zuschaue, bin ich nicht im Büro. Ja, also nur mal so Kleinigkeiten. Also
bist du da relativ nah dran? Gehst du zum Training? Hängt auch eine Taktiktafel quasi. Ja. Nutzt du die mal oder ist die...
Ja, die habe ich schon das eine oder andere Mal genutzt, aber die haben, glaube ich, auch meine Vorgänger benutzt und das... Armin Fee, der ja auch ein exzellenter Trainer ist, der konnte auch mit der Taktiktafel wahrscheinlich besser umgehen als ich. Ich bin ja nicht ausgebildeter Trainer, aber Armin ist es gewesen. Aber es ist schon hilfreich, das hin und wieder dann halt auch zu benutzen. Deswegen ist sie da und ist ganz gut. Aber jeder hat ja so seine Devise, wie er seine Position ausfüllen möchte. Und zu meiner Devise gehört schon, so auch nah an der Mannschaft, am Trainerteam heran zu sein. Das heißt also, ich orientiere mich auch viel nach deren Terminen, weil am Ende vom Tag ist, glaube ich, wichtig ist, um A, Entscheidungen zu treffen, einen Einblick zu haben, was denn jetzt so gerade abgeht.
Ne? Wie lange hält eine Akkuladung bei dir, gerade jetzt in der Transferphase?
Über Nacht wird's dann tatsächlich
auch. Durch den Tag komme ich.
Aber klar, wie jeder auch, wenn er vergisst, über Nacht sein Handy zu laden, dann hast du am nächsten Tag ein Problem. Das geht dann ruckzuck. Das ist auch dann schon eine gewisse Routine, dass es in der Nacht zum Laden geht. Ja, da wird der Wecker gestellt und dann darf das Handy sich kurz ausruhen.
Wer kennt es nicht? Mal ganz ehrlich, bist du froh, wieder beim ersten FC Köln zu arbeiten? Ich meine, du bist in Königswinter aufgewachsen, das ist eine gute halbe Stunde von hier. War der FC dein Verein damals auch tatsächlich, als du so deine erste Begeisterung für den Fußball gespürt hast? Oder war das eher Gladbach da, keine Ahnung, oder super kreativ die Bayern, weil sie so erfolgreich sind?
Nee, Bayern gar nicht. Also zum Beispiel durch meinen Vater, weil der natürlich, wie kommt man zum Fußball? Ich bin durch meinen Vater zum Fußball gekommen, weil er selber gespielt hat. Der war Flügelstürmer links außen. Und sehr schnell unterwegs und klar haben wir das dann als Familie begleitet, auch in jungen Jahren. Und dann habe ich mit 5 das erste Mal dann auch gegen Ball getreten. Aber mein Vater war damals, der hat die Spielweise von Gladbach gefallen. Und deswegen war wir so ein bisschen geprägt mit der Fohlenmannschaft und auch ein bisschen gebrandet, obwohl ich nie im Stadion war. Aber auch in jungen Jahren übernimmst du vieles von deinem Vater. Ja. Was der gut findet, findest du auch gut. Und so bin ich ein Stück weit groß geworden. Und das hat sie sich auch tatsächlich so bis 10, 12, 13 hatte sich das dann so eingeprägt. Aber ich war jetzt nicht, Sympathisant würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich war nicht wirklich Fan, aber Sympathisant. Wie gesagt, es war kein einziger Stadionbesuch dabei oder sonst irgendwas. Und als ich dann
heraus... Erstes Trikot, das du als Junge getragen hast?
Erstes Trikot, das war... als Spieler, natürlich bei den jeweiligen Vereinen, ist klar. Aber habe ich gar nicht so gehabt. Ich habe es gar nicht gehabt, ehrlich gesagt. Ja, ich habe das...
Pass auf, jetzt enthüllen bald einige, dass du ein Netzer anhattest oder so.
Nee. Also sowas hatte ich gar nicht. Ich hatte auch wirklich kein Gladbach-Trikot. Ich war, wenn ich wirklich drüber nachdenke, mehr Sympathisant. Und das ist ja auch... damals war das halt auch eine tolle Spielweise. Und ich das hat mir dann auch gefallen, aber wenn man so anfängt, selbst Entscheidungen zu treffen und drüber was nachzudenken, ich war nicht wirklich Fan von einem Fußballverein. Und das hing auch damit zusammen, dass ich ja selbst einen Traum verfolgt habe zu dem Zeitpunkt schon und auch selbst Fußballprofi werden wollte. Und deswegen hatte ich zwar Vorbilder, war aber kein Fan von jetzt im einzelnen Spieler auch und auch nicht von der Mannschaft. Und als ich dann zum ersten FC Köln gekommen bin, dann war schon klar, dass ich dann schon halt natürlich auch, da war ich Köln-Fan. Ja, das ist dann schon klar und deswegen ist es und bleibt es natürlich mein Ursprung, mein Club, bei allen Stationen, die ich danach getätigt habe und die mir auch unfassbar viel gebracht haben und die mir, wo auch immer noch Sympathien ist, das, also da kann ich mich von nicht lösen. Ich glaube, das wäre auch falsch, wenn man sich davon lösen möchte. Ich habe ganz viele tolle Menschen auch bei ganz vielen anderen Vereinen, aber der Ursprung ist halt Köln.
Ja. Absolut. Jetzt haben wir 2020 und du bist, ich habe mal nachgeguckt, im Grunde seit 30 Jahren in der Bundesliga.
Mit Unterbrechung.
Naja, ich hätte jetzt fast gesagt, ununterbrochen, weil du ja eigentlich aus deiner Spielerzeit, da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf, sehr, sehr schnell dich dann zum Manager oder auf den Managerposten gegangen bist. Dafür, dass du erst 50 bist, ist, glaube ich, 30 Jahre Bundesliga schon, ja, schon ein sehr ordentliches Jubiläum. Hast du das Gefühl, dass überhaupt noch irgendjemand was vormachen kann in der Liga?
Ich glaube, situativ würde ich erstmal sagen, nein, aber klar, die vor allen Dingen hat sich auch die Zeit weiterentwickelt und es ist immer mehr man ist immer mehr umgeben von Experten in den jeweiligen Bereichen. Das ist auch gut so. Hat es natürlich im Fußball auch eine extreme Entwicklung gegeben. Also nicht nur was auf dem Rasen stattfindet, sondern auch drumherum und außerhalb. Und es ist wichtig, sich dann halt auch mit tatsächlich Experten die mit einzubinden, die an seiner Seite zu haben, dass die Menschen auch Entscheidungen treffen und. Also da hat sich schon rasant gewickelt und da gibt es die eine oder andere Situation, wo Leute mir dann schon noch was vormachen können, weil sie einfach...
Sag mal, kannst du ein Beispiel nennen? So, wo du
Digitalisierung. Halt, ja, ist ja nicht so, dass das ist ja allgegenwärtig. Und da sind Leute, die sich halt viel früher mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch viel mehr drauf haben in dem Zusammenhang. Und da bin ich natürlich wie viele andere auch sicherlich nicht immer zu 100% up-to-date. Und deswegen ist es wichtig, sich da mit Experten zu umgeben. Aber bei den wesentlichen Themen, die alles entscheidend sind, was diese Position ausfüllt, ich glaube, da anhand meiner Tätigkeit als Spieler, aber auch als Manager, in der Tat, glaube ich, sagen zu können, dass ich da mit allen Wassern gewaschen bin, die da notwendig sind für die jeweilige Situation.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So rund um den Fußball, in den Stadien, triffst du da nochmal auf wen, den du nicht kennst? In deinem Bereich jetzt? Kaum, oder?
Kaum. Also du hast es erwähnt, ich hoffe, dass, weil ich ja der Ältere bin, dass ich jetzt auf das hoffe, dass es für den Podcast auch in Ordnung ist, dass wir uns duzen, dafür kennen wir uns halt auch, ja. Und zu lange, das wäre irgendwie blöd, das jetzt anders zu machen. Also ja, in der Tat gibt es viele Leute, die tatsächlich ich auch kenne und die wenigsten kenne ich nicht, ist das richtig ausgedrückt, ja, also das ist dann schon so, wenn man das so lange begleitet und das tue ich. Macht auch echt eine Menge Spaß, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich liebe Fußball. Ja. Ich liebe den Fußball mit all seinen Facetten, egal ob das in der Kreisliga A stattfindet oder in der Champions League und alles, was da drum ist, gehört dazu. Und dass ich so lange mich mit einem Thema immer wieder auseinandersetzen kann, was ich vollumfänglich liebe, das ist schon... Das weiß ich, ob das vielen Menschen dieses Glück haben, das ausfüllen zu können.
Mein Problem ist oft das Namensgedächtnis. Ich bin mit 15 beim Weserkurier damals in Bremen angefangen, so in dieser Medienwelt, dann immer weiter, jetzt auch schon über 25 Jahre her.
Das ist auch eine Schwäche.
Da habe ich häufig das Thema, triffst Leute, kennen dich auch, aber du weißt nicht mehr so ganz genau, wer das ist.
Das passiert mir auch tatsächlich hin und wieder, weil man auch sehr, sehr vielen Menschen begegnet. Ja, das kommt ja auch hinzu. Also das habe ich auch nicht absolut perfekt drauf. Ich glaube, es ist aber viel wichtiger, immer höflich und respektvoll umzugehen. Und ich glaube, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man mal sagt, du, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade deinen Namen.
Dein Weg? Ich wollte gerade fragen, hast du einen Tipp?
Nee, ich glaube, offen zu sein ist das schon wichtig. Wobei ich da eine Anekdote hatte in den Anfang als Manager. Das bin ich heute noch stolz drauf. Was ich auch, Geburtstage ist auch ein Thema, was ich auch, wenn ich das nicht im Kalender drin habe, dann bin ich da auch leider Gottes manchmal vergesslich.
Und was ist passiert, wenn du sagst Anekdote?
Weil ich sage, wie geht man mit so Situationen um, dass man Leuten begegnet, die man dann einordnen kann, den Namen nicht weiß und. Und ich hatte tatsächlich in meiner Anfang als Manager ein Gespräch mit einem Berater, den ich auch mir eingetragen hatte. Das war ein Termin in Hamburg. Ich war Manager vom VfB Stuttgart und hatte auch die Uhrzeit mir eingetragen und gehe dann runter in die Lobby und wusste nicht, welcher Termin da ist. Also ich wusste den Namen nicht. Und in der Kombination Was dann auch noch schlimm war, ich wusste auch gar nicht, über was der mit mir reden will. Ja. Und das heißt, ich habe dieses Gespräch geführt und
immer ein bisschen hingegangen.
Und ich bin hingegangen, war da pünktlich. Aber die ersten wirklich 30 Minuten dieses Gesprächs habe ich es geschafft, dass ich nicht erkennbar gemacht habe, dass ich überhaupt nicht wusste, was der mit von mir will. Und das Zweite ist, dass ich erst nach 30 Minuten die Fragen so gestellt habe, dass ich dann erfahren habe, wie er heißt und um welchen Spieler es sich überhaupt handelt. Ja, also das war echt ein Kunststück.
So, wenn du nicht vorher zugesagt hattest, dass du den Spieler auf jeden Fall nimmst und eigentlich gar nicht wusstest, um wen es geht.
Genau, also das war herausfordernd in dem Augenblick.
Heißt sonst ja auch irgendwie schnell, ja, bist arrogant, weil du nicht gegrüßt hast oder so. Das ist dann das, was schnell, oder der Eindruck, der schnell bei anderen
Das ist mir als Spieler oft passiert, auch in jungen Jahren. Ich bin ja in einem kleinen Dorf groß geworden und auch da kennt jeder jeden. Und als ich dann Fußballprofi wurde und ich habe dann nicht die Tante vom besten Freund meines Vaters, Nachbarin, 500 Meter entfernt oder weiß ich was, wenn ich ihn nicht gegrüßt habe, dann hieß er, jetzt ist der Held aber arrogant geworden hat. Ja. Und dabei ist es halt einfach so, du kennst dann auch die Menschen teilweise nicht. Ne? Aber dass man zum Beispiel, muss ich sagen, als ich das dann damals erfahren habe, ja, dann ging das im Dorf rum, ja, der Held ist arrogant, weil er die Leute nicht grüßt.
Kannst dich auch nicht gegen wehren, ne?
Doch, ich habe gesagt, das passiert mir nicht mehr. Ja, werde ich nie mehr in meinem Leben wird mir das passieren, dass mir einer vorwirft, dass ich arrogant wäre. Und es ist tatsächlich seitdem auch nicht mehr passiert. Ja,
weil du dann dieses Thema Freundlichkeit sozusagen noch mehr und eher höflich sein, die noch weiter nach oben geschoben hast.
Ja, das war es in meiner Prioritätenliste, was mir wichtig ist. Aber weil es mir auch wirklich wichtig ist, weil ich finde, das kann man schon so erwarten. Ja, auch man kann einen schlechten Tag haben, jeder hat seine Probleme, seine Päckchen zu tragen. Ja. Aber höflich und respektvoll kann man schon agieren und das eigentlich auch in jeder Situation. Und ja, ist mir seitdem nie mehr passiert, dass mir das einer vorgeworfen. Ich bin schon für vieles beleidigt worden, aber zudem bin ich nicht beleidigt worden.
Das ist ja echt eine sehr besondere Geschichte im Grunde, wie du in den Job gekommen bist. Im Grunde von 0 auf 100 an einem Tag fast, zumindest war es in der Außenwirkung irgendwie so. Erst noch Spieler im Kader und dann in der Winterpause im Grunde wie jetzt.
Ja, es war schon drei Wochen Vorlaufzeit.
Plötzlich Sportdirektor. Okay, aber für die Öffentlichkeit war es natürlich so. Ne? Ja. Der ist doch eigentlich da, Spieler spielt keine wirkliche Rolle mehr, ne, füllt den Kader sozusagen auf und auf mal Schnips. Ja. Ähnlich, fast ein bisschen wie Kloppo zu seinem Trainerjob in Mainz damals gekommen ist, warst du dann auf mal Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Wie ging es damals genau, wenn du sagst, drei Wochen?
Naja, es war auf jeden Fall Vorlaufzeit. Da hat der Verein grundsätzlich dann erstmal einen guten Job gemacht, weil sowieso keiner mit gerechnet hat und es dann auch zumindest dann 10 Tage, 14 Tage.
2006 war das.
Ja, genau, dass da keiner, das hatte auch wirklich nicht einer auf dem Schirm. Aber das Ganze war natürlich schon eine Entwicklung, weil es war im Herbst abzusehen, dass mein Vertrag nicht verlängert würde. Und ich habe in meinem Leben ganz vielen Menschen ganz viel zu verdanken. In diesem Zusammenhang den wirklich herausragenden Präsidenten vom VfB Stuttgart, Erwin Staudt. Mhm. Im Übrigen, als er Präsident war, da war der Club noch erfolgreich. Klammer auf, Klammer zu. Danach war es dann ein bisschen schwieriger. Ja. Das sage ich aber jetzt nicht, weil er das dann so initiiert hatte, aber es war seine Idee. Seine Idee war im Prinzip, weil wir gut miteinander ausgekommen sind, weil ich immer die Interessen der Mannschaft gegenüber der Clubführung vertreten habe, aber auch, denke ich, ein Gespür und auch ein Verständnis für die jeweilige andere Position des Vereins dann auf dem Fall, war so ein Stück weit Vermittler für meine Mannschaft, aber auch ein Stück weit für den Club. Mhm. Und das hat ihm gefallen. Und dann hatte er die Idee, ich soll auf jeden Fall über mein Vertragsende hinaus im Club bleiben. Und dann war es ein bisschen wurstelig. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, weil für mich war es super. Ja, es war klar, ich bin 36, Fußballspielen ist wirklich jetzt ad acta gelegt, das geht nicht mehr. Aber was mache ich denn jetzt? Weil ich habe keine Zeit in meiner Profikarriere dafür aufgetan, dann einen Trainerschein zu machen, auch nicht im hohen Alter. Also ich konnte eigentlich immer nur ein Stück weit assistieren, hätte dann als Co-Trainer assistieren können im U-Bereich. Da gab es auch keinen Platz. Mein großes Glück war das Problem, was der Club gerade hatte, nämlich der hatte eine extreme Aufgeregtheit innerhalb des Clubs und auch außerhalb des Clubs. So, und da gab es eine Stellenbeschreibung, die dann, wo man sich dann hingeführt hat, nachdem ich den Präsident davon überzeugen sollte, dass ich jetzt nicht im Marketing arbeite, weil ich auch davon keine Ahnung hatte und ich dann schon was in Verbindung mit Sport machen möchte, war die Idee des Präsidiums, schreibt doch mal eine Idee, wie man Assistent der sportlichen Leitung werden könnte.
Aha, ja.
Das war der Auftrag und das habe ich dann präsentiert. Dann habe ich eine rückwirkende Fehleranalyse gemacht, was es für Probleme gibt innerhalb des Clubs aus meiner Sicht. Nicht nur, dass die zum Glück dann treffend gewesen sind, sondern ich habe nicht nur gemeckert und gesagt, was alles schlecht läuft, sondern habe halt auch Ansätze geliefert und Lösungen präsentiert, aufgezeigt, wie man es vielleicht besser machen könnte, ohne jetzt, dass man so viel Geld in die Hand nimmt oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich mit den ein oder anderen Hebel, den man einfach da umsetzen sollte. Und das hat denen gefallen. Anscheinend hat es ihnen dann so gut gefallen, dass sie dann von einem Assistenten abgerückt sind und gesagt haben, übernimm das doch. Ja, und das war dann alles deren Idee und das aus der Überzeugung. Und ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ich da nicht so gute Leute damals schon um mich rum gehabt hätte, dann hätte das auch nicht funktioniert. Das war mein großes Glück, bei diesem großen Club diese Möglichkeit zu bekommen, mit guten Leuten um mich herum, die Sachen abgefedert haben, von denen ich damals als Manager keine Ahnung habe, ob das Lizenzierung ist, ob das DFB-Statuten sind, woher willst du es wissen als Spieler? Ja, du schreibst es alles, du weißt, dass du nach der so und so vielen Karte gesperrt bist und wenn du gelb-rot hast, bist du auch gesperrt im nächsten Spiel. Ja, aber Statuten, in welcher Form auch immer, das ist dir erstmal fremd. Und es gab aber auch viele Sachen durch meine Tätigkeit als Spieler, wo ich einen hundertprozentigen Einblick hatte. Ja, und deswegen hat es am Ende vom Tag mit der Unterstützung vieler anderer Menschen gut funktioniert.
Du wurdest im Grunde sehr früh, sehr stark gefördert. Hast du dir da was abgeschaut damals, weil es ja echt gut funktioniert hat? Also versuchst du auch mal offen zu sein für ungewöhnliche Wege?
Ich war natürlich, wie gesagt, also das mit der einen Anekdote, dass ich dann, das war dann am Anfang, dass ich dann einen Termin mit Leute stellen sich dann vor sagen, da war ich nicht gut vorbereitet auf den Termin. Ja, da musst du natürlich den Namen aufschreiben, worum es geht und da bin ich ein bisschen, weil es auch am Anfang ein bisschen blauäugig in den Termin reingegangen, halt, das ist lustig, aber darf einem natürlich nicht unbedingt passieren, ist mir danach auch nicht mehr passiert. Was habe ich mir abgeschaut?
Weißt du noch, um welchen Spieler es ging damals?
Nein, habe ich echt nicht, nein, weiß ich nicht mehr. Aber es war ein externer Spieler, es war kein eigener, ja, das war schon
klar,
gut.
Ja, gut. Ja,
ich habe dann erstmal natürlich mir überlegt, war erstmal geschockt, dann habe ich das überlegt, besprochen und vor allen Dingen mit meiner Familie, mit engen Freunden. Und dann habe ich das gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich kann mehr wie scheitern, kann ich nicht. Und dann tut sich vielleicht woanders irgendwas auf wieder oder sowas. Ja, ich hatte also wollte das dann machen. Und dann habe ich gesagt, wie gehe ich da heran? Und habe erstmal meinen ersten Tag als Manager, habe ich erstmal alle anderen 17 Manager angerufen. Ja, und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich bin eine neue Mannschaft vom 1. FC Köln. Und habe wirklich zwei bleibende Gespräche gehabt. Das war einmal mit Michael Mayer am Telefon halt, ja, der war damals hier Manager vom 1. FC Köln, der mir sofort einfach das Gefühl gegeben hat, ich kann ihn jederzeit anrufen, ich kann ihn jederzeit fragen. Der war schon lange in dem Geschäft, hat sich die Zeit genommen am Telefon, sich mit mir auszutauschen, er war sehr höflich, sehr angenehm. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, halt, und es ist haften geblieben. Ja. Der zweite gute Gespräch war mit Uli Hoeneß. das war natürlich und lange Jahre danach auch eigentlich der Manager schlechthin.
Ja, absolut. Ja, wichtige Begegnungen wahrscheinlich dann eben so, ne? Weil und daraus genau, und siehst du ja auch was.
Und die Gespräche am Telefon, aber vor allen Dingen auch dann das Treffen danach, weil ich hatte dann das Glück, dass wir zeitgleich mit dem FC Bayern im selben Ort waren. Wir waren in Dubai im Trainingslager, im Wintertrainingslager. Und dann habe ich auch eine Gelegenheit genutzt. Felix Magath, den ich da vorher in Stuttgart als Trainer hatte, der hat uns dann connected. Und dann waren Felix Magath, ich, Uli Hoeneß. Ich glaube, der damalige Pressesprecher war noch dabei vom VfB Stuttgart. Das weiß ich aber nicht mehr. Auf jeden Fall, wir waren dabei. Ich glaube, Jochen Schneider, mein Partner war damals, der jetzt Vorstand auf Schalke ist, der war dabei. Und wir hatten einen super netten, langen Abend. Und ich habe Uli Hoeneß alles gefragt, was man fragen kann in der Position. Habe ihn auch gefragt, ich habe jetzt hier gerade das Problem, wie würden Sie das machen? Ja, und da... Er hat sich auch wirklich Mühe gegeben, so seine Meinung zu sagen und was ich einfach aus dieser Situation herausgewickelt hat, dass ich immer wieder versucht habe zu überprüfen, was macht der jetzt? Ja. Zum Beispiel Nähe bei der Mannschaft, ja. Der ist bei jedem Freundschaftsspiel dabei gewesen. Der ist bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem Heimspiel, der hat sich viele Trainings angeschaut und gesagt, das ist das Maß der Orientierung. Der ist ja nicht umsonst so gut und so erfolgreich, ja. Und warum ist er so gut und so erfolgreich? Was macht er? Ja. Und deswegen habe ich mir dann schon einige Sachen abgeschaut. Hab die versucht zu übertragen.
Klingt fast nach einem kleinen Coaching sozusagen, ne?
Das also es war so ein Fremdcoaching. Ja, ja. Ja, also so. Ich habe den jetzt. Wir haben danach natürlich immer wieder Begegnungen gehabt und auch da hat er immer wieder einem das Gefühl gegeben, dass man auch fragen kann. Und dem war es vielleicht gar nicht bewusst, dass ich da halt auch von gezerrt habe. Aber ich habe mir versucht, das viele Gute und das Professionelle und die Art und Weise mitzunehmen, ja, weil er nachweislich erwiesen hat, dass seine, so wie er es macht, es funktioniert, und habe versucht, aber gleichzeitig mein eigenes Ich zu behalten, ja, und meinen eigenen Weg zu finden, weil nur kopieren, das macht mal überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und deswegen glaube ich, habe ich da einen guten Mix gefunden und handle das heute immer noch. Und deswegen schaue ich immer noch heute beim Training zu. Und deswegen bin ich immer noch bei jedem Freundschaftsspiel dabei. Ja, und auch im Trainingslager dabei, weil als ich angefangen habe, Manager zu sein, war der Beste Uli Hoeneß, und er hat so gemacht, wie er es gemacht hat, und das war sehr, sehr erfolgreich.
Hat dieser Uli Hoeneß mal probiert, dich näher heranzuholen an ihn, an die Bayern?
Nein, das nicht wirklich, war nie.
Wenn er deinen Weg
ein
bisschen.
Ich weiß nicht, ob er es jetzt verfolgt hat. Er hat es auf jeden Fall mit eingeleitet, ohne dass er es vielleicht weiß. Wir haben jetzt auch nie mehr darüber gesprochen. Wir haben uns in all den Jahren natürlich sehr, sehr häufig kennengelernt. Wir duzen uns auch mittlerweile. Und auch da gibt es ein entferntes freundschaftliches Verhältnis, so würde ich es beschreiben. Ja. Aber es gab mal also einen Spekulation in der Öffentlichkeit, ja, aber ich glaube nicht sagen zu können, dass es sich wirklich, weil ich es nicht weiß, der FC Bayern sich mit mir beschäftigt hat. Ich glaube einfach, dass ich auch kein, ich habe ja ein Löwengehen, ja, aber kein Bayerngehen.
Direkt mal festgehalten.
Ja. Also von daher, und auch das aus der Überzeugung heraus, ich glaube, dass ich schon die Vereine, wo ich gewesen bin, dass das alles besondere Vereine gewesen sind.
Und die vielleicht ein bisschen besser passten auch als dann der FC Bayern, meinst du?
Ja, die passen auch. Die haben alle besser zu mir.
Das Härteste war ja im Grunde, dass du dann als erstes, gerade noch Spieler, der nicht mehr so wirklich gespielt hat, den Trainer Giovanni Trapattoni damals freigestellt hast.
Ja.
Der wurde im Grunde von seinem Ersatzspieler entlassen.
Hätte mich mal lieber öfter spielen lassen.
Wie giftig ist das denn?
Ja, das hört sich giftig an, aber war nicht giftig. Ja, ich habe in der Tat keine große Rolle mehr gespielt. Da gibt's,
das hat er dann ja so spüren bekommen.
Ja, aber könnte man so denken. Ich war dann in der, meine Gruppe hieß Gruppo Held, ist allgegenwärtig in Stuttgart oder beim VfB Stuttgart. In der Phase gab es halt also Leute, die trainiert haben, Leute, die im Kader waren, und es gab die Gruppo Held, ja, die wurde so genannt. Das waren die Spieler, die nicht im Kader waren, die nicht gespielt haben, und so wurde das dann damals eingeteilt. Gruppo Held, und das war ein Wechsel.
Name als Trainingsgruppe 2 zum Beispiel, ne?
Ja, das war eher Trainingsgruppe 3. Ja, also das war Und das Schöne an dieser Gruppe war, dass das immer wechselnde Personen gewesen sind, aber es war ein fester Bestandteil und das war ich in dieser Gruppe. Ja, das heißt also, ich war von Beginn an der Saison eigentlich nicht einmal mehr im Kader hatte dann auch viel Zeit drüber nachzudenken. Habe aber trotzdem jeden Tag mittrainiert und er hat mich auch sehr respektvoll und korrekt behandelt, Giovanni Trapattoni. Das war so ein Gentleman in vielerlei Hinsicht und überhaupt nichts. Und es war einfach so. Ja, ich war trotzdem noch ehrgeizig und hätte gerne gespielt, aber das war seine Ansicht. Die habe ich und musste ich respektieren. Und das habe ich auch. Und deswegen hatte das keine Auswirkung. Aber dann war ich in einer neuen Funktion. Und am Ende, wie gesagt, bin ich ja auch in diese Funktion gekommen, weil wir insgesamt Probleme hatten. Ja, wir haben die Art und Weise, wie wir damals Fußball gespielt haben.
Weißt du, wie er reagiert hat, als er davon Wind bekam, dass der Leader quasi der Gruppo hält?
Der war damit einverstanden, weil der Verein jetzt auch
mal.
Da war damit einverstanden. Mhm. Ja, ich glaube, dass er vielleicht auch nicht wirklich drüber nachgedacht hat und gedacht hat, er könnte mir vielleicht jetzt irgendwie gefährlich werden. Das ist ja zwar ein gestandener Spieler, aber Novize in dem, was er jetzt macht. Ich glaube, da war der in anderen Sphären gedanklich unterwegs. Ja. Also ich glaube, dass er gedacht hat, also der kann mir nichts, so ungefähr. Hört sich, ich will das ja gar nicht unterstellen, ja, aber so wäre ich, wenn ich, das war ja der erfolgreichste Vereinstrainer in der Vereinsgeschichte von allen. Ja, ja. Klar, also ja. Der war zu einem damaligen Zeitpunkt, hatte der richtig was auf seiner Visitenkarte.
Absolut, dass ja, jetzt und, so die Peps sind, die Klopps sind europaweit, genau. Das war damals ein Giovanni Trapattoni.
Und ich hatte wirklich auch ganz viel Spaß bei dem noch. Ja, ja. Das so mit 36 nochmal Giovanni Trapattoni. Ich war wirklich stolz, einer von denen gewesen sein, die nochmal mit Giovanni Trapattoni trainieren durften. Ja. Ja. Aber wir hatten einfach unsere Probleme und diese Probleme wurden da nicht besser. Und in der Tat war das eine neue Herausforderung. Ich war immer ein Teil einer Gruppe, ja, immer Mannschaftssport, immer auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal in die zweite und dritte Reihe, jetzt wird es vielleicht gerade ein bisschen heiß und ein bisschen kritisch. Da, im Mannschaftssport hat man immer Gelegenheit, auch manchmal nicht immer geradeaus gehen zu müssen, sondern man kann auch mal Kurven gehen, man kann sich mal verstecken. Und auf einmal musste ich Entscheidungen treffen über Jobs, über Positionen, ja. über Menschen, das war eine große Herausforderung, weil ich das nicht wirklich gewohnt gewesen bin aus 16 Jahren Fußballprofi. Ich habe zwar einen Spielerrat mitgewählt, ja. Ich habe auch Diskussionen geführt, ja, innerhalb eines Teams oder innerhalb eines Vereins, aber Entscheidungen zu treffen, Daumen rauf, Daumen runter, das kannte ich nicht. Und das war wirklich schwierig. Und er ist an dem Abend, als wir ihm das mitgeteilt haben, auch da wieder, wenn Erwin Staudt und Ulrich Ruf, die damaligen Vorstände, nicht dabei gewesen wären, dann wäre ich umgekippt. Ja, ich hätte es nicht zu Ende bringen können. Ja, und ich habe es zwar geführt, das Gespräch, wir waren da in der Viererrunde, als wir ihm das mitgeteilt haben. Ich war auch derjenige, der Gesprächsinhalte geführt hat. Mhm. Aber als ich ihm das gesagt habe, dass wir uns trennen, das war nicht so, er war nicht amüsiert darüber, um es mal so auszudrücken, um jetzt mehr Inhalte preiszugeben. Der war aufgebracht.
Eher ja. Wütend aufgebracht er war oder eher traurig?
Nein, er war wütend. Er war wütend und auch das verstehe ich. Aber ich war damit nicht, habe ich nicht so erlebt. Ja, ich glaube auch, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist hypothetisch, mit hoher Wahrscheinlichkeit okay gesagt hätte, irgendwann mal, wir schlafen jetzt noch mal eine Nacht drüber. Ich hätte mir versucht, da rauszukommen.
Einen Ausweg zu suchen.
Ja, einen Ausweg zu suchen. Ja. Ja. Mhm. Weil ich einfach alleine in der Situation maßlos überfordert gewesen war. Ja.
Gegen einen, der alles erlebt hat.
Das war ein gravierender Unterschied. Ja.
Meistertitel und mit den Inter Mailands und so weiter.
Ne? Zig Titel, genau. Und natürlich dann halt auch in seiner, erinnere nur an die legendäre PK, ja, die er da.
Thomas Strunz.
Genau, Flasche also leer. Ja, also wenn der in Rage ist,
im Moment
ist,
dann hatte diese Horst-Held-Flasche leer wahrscheinlich, ja, in seinen Augen.
Ja, ne? Nein, irgendwann ist mal, das meine ich gar nicht bösartig, im Gegenteil, das ist ja auch verständlich und das gehört auch dazu, aber ich kannte es nicht und diese Emotionalität, die dann da auch da war, ja, da war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ja, und wenn dann nicht konsequent mein Präsident an meiner Seite gestanden hätte und mich dabei unterstützt hätte, dann wäre das eventuell anders gelaufen. Dann wäre am zweiten oder am dritten Tag, oder das, na, sagen wir so, es war, stimmt nicht, es war, glaube ich, 4, 6 Wochen Nee, im März, glaube ich. Also ich habe im Januar angefangen und im März haben wir uns, glaube ich, getrennt. Dann wäre schon Feierabend gewesen. Da wäre im März eigentlich Feierabend gewesen. Ja, und deswegen habe ich echt ganz vielen Menschen ganz viel zu verdanken. Wenn Erwin Staudt an dem Abend und Ulrich Ruf an dem Abend nicht konsequent an meiner Seite gewesen sind und das Gespräch dann zwar nicht übernommen haben, aber intensiv begleitet haben, ja, und sich zum richtigen Zeitpunkt halt auch eingebracht haben in die Diskussion, ja, dann wäre das vielleicht anders verlaufen und dann wäre im März diese Tätigkeit wieder ad acta gelegt worden. Ja.
Wahnsinn. Was muss man mitbringen in deinen Augen? Das hast du ja nun am eigenen Leib dann erfahren, um im Fußballbusiness, gerade im Managementbereich, bestehen zu können. Ist auch dieses Hineinwerfen ins kalte Wasser in deinen Augen ein guter Weg?
Weiß ich nicht, ob ich das beantworten kann. Ja, ich finde, dass ich in den Anfängen, wie gesagt, auch große Unterstützung, großes Glück gehabt habe. Aber irgendwann reicht es auch nicht mehr aus. Also kann sich nicht immer nur auf andere und Fremde verlassen. Wie gesagt, du musst deinen eigenen Weg finden, ja. und auch du musst schon halt auch Qualifikationen und Qualitäten haben in jeder Führungsposition.
Aber gibt es Charaktereigenschaften, die von Vorteil sind?
Ich glaube schon, dass es die gibt. Das ist, fällt mir ein Stück weit schwer, das selbst zu transportieren. Aber ich glaube, anhand den eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind elementar, ja, Sachen. Ich glaube, der Job, wenn man nicht Fußball verrückt ist, ist es schwierig, den Job auszufüllen. Ich glaube, du musst im Klaren sein, dass du nicht drüber nachdenken musst, was hat jetzt Priorität in meinem Leben. Ja, weil deine Tätigkeit, alles danach in deinem Leben richtet sich nach deiner Tätigkeit. Das ist in anderen Führungspositionen auch so. Aber im Fußball ist es halt kein 9-to-5-Job und er geht auch nicht von montags bis freitags. Ja, der Höhepunkt ist am Samstag oder am Sonntag bei uns. Ja.
Du wirst permanent bewertet.
Genau, du wirst permanent in der Öffentlichkeit.
Von sehr vielen, das heißt, auch die vielleicht keinen Einblick haben.
Ich glaube, dass du schon stressresistent sein musst. Ich glaube, dass du vorausschauend denken und arbeiten musst, dass du fleißig sein musst, dass du auch neugierig sein musst und neugierig sein musst, aber auch das immer wieder selbst überprüfen, dass du reflektiert sein musst, ja, dass du ein Menschensprenger sein musst, meine ich nicht böse, sondern eher
Begeisterer.
Du musst Leute nehmen, du musst in der Lage sein, keine Angst zu haben, Entscheidungen zu treffen, ja, ohne tatsächlich auch Gewissheit zu haben, ist die Entscheidung eine richtige oder eine falsche, weil es zeigt sich immer erst im Nachgang bei so vielen Entscheidungen im Leben. Ja. Du musst schnell agieren im Kopf. Ich glaube, du kannst, nehmen wir jetzt diese Transferperiode, Gott, wenn ich alles 10-mal auf die Goldwaage lege, dann schnappen andere zu. Ja. Also du musst, selbst wenn du nicht zu 100% hast du sowieso nie, aber selbst wenn noch das eine oder andere im Wagen ist, musst du schon für dich im Kopf eine Entscheidung haben.
Ja. Folge deiner Überzeugung sozusagen.
Folge deiner Überzeugung. Ja. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Facetten, aber jetzt will ich es nicht höher hängen, als ich mache. Mhm. In anderen Jobs auch. Ja. Also, aber das Schöne ist, das ist mein Hobby. Also Fußball, es geht um das, was das macht mir halt so, macht mir schon Spaß.
Ja, und wie nah wir hier am Fußball tatsächlich sitzen, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, hier werden jetzt gerade die Trainingsplätze gemäht, also die Rasenmäher sind unterwegs.
Wir sind ja jetzt schon hier im Frühling.
In die Köln. Sonne lacht.
Ja.
Genau. Ihr habt gefühlt 10 Spiele in Serie gewonnen, nicht ganz drei. Drei waren es Stand jetzt.
3 in Serie, ja.
Hätte der Manager Horst Held den Spieler Horst Held geholt? Oder warum nicht?
Die Frage hat mir noch nie einer gestellt.
Das kann nicht sein.
Na, wirklich. Wirklich.
Dafür bräuchten wir eigentlich so eine Fanfare.
Ja, Fanfaren kennen wir gut in Köln. Ja, damit kennen wir uns aus. Da haben wir einige. ich müsste jetzt erstmal für mich überlegen, ob ich heute denn noch in der Lage wäre, Fußballprofi zu sein, weil ich glaube, es ist jetzt schon einige Jahre her, es ist jetzt nicht so lange her, aber trotzdem schon einige Jahre her. 2006 habe ich aufgehört, ja, also es ist jetzt schon 14 Jahre her. Der Fußball hat sich weiterentwickelt, der ist athletischer geworden. Also ich müsste erstmal für mich selbst beantworten, wäre ich jetzt in der Lage, konkurrenzfähig zu sein, mit meiner Art Fußball zu spielen. Ich war gut ausgebildet, aber ich war nicht perfekt ausgebildet. Ja, ich hatte zum Beispiel nur einen linken Fuß und keinen rechten Fuß. Ich bin dann also nicht in der Lage gewesen, Diagonalball mit rechts zu spielen, ja. Also oder von Mittellinie zum 16er Flugball mit rechts, keine Chance.
Das sagst du aber auch jetzt erst, ne? Das hast du damals wahrscheinlich in den Vertragsgesprächen nicht angebracht.
Hat mich auch keiner gefragt.
Ich wollte ganz kurz sagen, was ich nicht kann.
Ja, habe ich zum Glück nicht gemacht, aber also ich natürlich wäre ich auch besser trainiert und hätte natürlich wäre auch in der Lage gewesen, den sicherlich neuen Herausforderungen, was Athletik, was Fitness angeht, auch zeitgemäß, mich hätte da auch anpassen können. Ich glaube, ich wenn ich drüber nachdenke, ja, hätte ich gemacht, weil ich auch vieles verkörpert habe als Spieler, was im Trainer und im Verein auch gefällt. Ich war total ehrgeizig. Ja, ich war als Spieler, ich war wirklich ehrgeizig. Das heißt, ich war immer mit voller Euphorie bei meiner Sache. Ich war sehr, sehr trainingsfleißig, auch außerhalb meiner Tätigkeit auch. Klar habe ich ein paar Laster gehabt, wie jeder Mensch, aber ich war seltenst verletzt. Ja, ich konnte auf verschiedenen Positionen, ja, selbstverständlich hätte ich mich verpflichtet.
Preislich wäre es ja auch kein Thema
preislich,
gewesen.
Preislich, Geld hat keine
Rolle gespielt. Da wärt ihr euch einig geworden.
Da hätten wir keine Probleme gehabt.
Nach der Trabatoni-Trennung, weil du jetzt gerade schon mal gesagt hast, gehört natürlich auch irgendwo Glück dazu, weil meistens ist auch Glück bedingt einer Entscheidung vorher, die man sich oft gut überlegt hat. Hast du Armin Fee geholt als Trainer, ausgerechnet den Mann, den du in Köln jetzt vor kurzem als Geschäftsführer beerbt hast. Ihr seid ziemlich gut befreundet. Ist das leicht im Fußballgeschäft, richtig gute Freunde zu haben?
Nee, ist nicht leicht. Das muss gepflegt werden, was immer eine große Herausforderung ist. Auf der einen Seite, wie jede Freundschaft halt auch. Also
auch Geschäft von Freundschaft zu trennen.
Genau, Geschäft von Freundschaft zu trennen, ist auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, und das tut man, dann in dem Fall, dann funktioniert das auch. Es gibt auch ein paar Sachen, die das ist klar, dass man die nicht miteinander bespricht, weil das halt so man auch teilweise gewohnt ist, wie man dann auch im sowohl als Mensch erzogen wurde, aber auch dann im Beruf erzogen wurde. Ja? Und das dann natürlich auch aus der Überzeugung, aber es ist nicht so einfach. Ich glaube, es gibt wirklich vielleicht, was nicht schlimm ist, die wirklich richtigen, ernsthaften Freunde, und dazu gehört Armin Fee, die kann man an der Hand abzählen. Mhm. Ja, das glaube ich, und deswegen habe ich ganz viele gute Bekannte.
Also auf die man sich blind verlassen kann, die man auch schon zum Zeitpunkt in Themen holen kann.
Genau, aber wenn man drüber nachdenkt und wenn viele darüber nachdenken, dann ist das jetzt auch nicht im Fußball ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich glaube, dass das, wer kann denn von sich das wirklich behaupten, dass er, wie man das dann selbst definiert, so enge, die kann, ich glaube, viele Menschen können die nur an einer Hand abstellen, egal ob im Fußball oder nicht.
Ja, ja. Armin und du, ihr seid dann in dieser Saison nach der Trapattoni-Geschichte, die wir gerade gehört haben, direkt deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart.
Was uns natürlich auch geprägt
hat. Hat euch das auch so verschweißt? Vielleicht?
Ja, natürlich auch, wie wir die Saison begonnen haben. Ich muss dazu sagen, ich hasse es ja, wenn man sich mit fremden Federn schmückt, was ich auch schon oft erwähnt habe. Die Grundidee, Armin Fee zu verpflichten, war von meinem Vorgänger, Herbert Priem, den ich in Stuttgart beerbt habe im Winter. Der hatte sich schon mal darüber Gedanken gemacht. Weil die Zeit mit Trapattoni einfach schwierig war. Und zum gewissen Zeitpunkt musste sich halt ein Manager halt auch mit anderen Trainern auseinandersetzen. Und Herbert Priem hatte das auch schon mal im Herbst und im Winter begonnen, das Thema.
Aber du hast das nicht übernommen.
Genau,
ne?
Dann habe ich übernommen, weil ich nur sagen, Grundidee war halt Herbert Priem. Mein Verdienst an der Sache ist, dass ich es dann, weil Herbert ist dann im Verein geblieben, er war dann Chef-Scout. Und Herbert hatte auch mich dann noch in meiner Tätigkeit als Spieler zu ihm befragt, zu Armin Fee. Ja, was ich von ihnen halte, da war ich noch nicht Manager, also da war ich noch Spieler, und wir hatten da auch einen Austausch, und da hat er mich gefragt, was ich von Armin Fee halte, und Armin hatte ich ursprünglich kennengelernt bei 60 München als Spieler. Der hatte da bei Werner Lorenz hospitiert, seinen Fußballlehrer gemacht. Werner Lorenz hat ihn teilweise das Training machen lassen. Ja, sehr offen für solche Themen. Hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich Armin kennengelernt und das hat mir Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. Die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, hat mir gefallen und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann habe ich mich auch an diese Zeit bei 60 erinnert. Und dann habe ich Armin an seinem Geburtstag angerufen in Augsburg und der hat gedacht, ich wollte ihm nur zum Geburtstag gratulieren. Dabei wollte ich ihn als Trainer verpflichten, bin dann nach Augsburg gefahren, habe ich dann mit ihm getroffen und habe ihn an dem Tag, wo er Geburtstag hatte und über den Trainerjob gesprochen habe, gar nicht zum Geburtstag gratuliert. Ja, also das war, kam auch noch on top hinzu. Aber
das ist ja deine Geburtstagsgeschichte, die du gerade schon erzählt hast.
Ja, genau. Aber wir hatten ein super Gespräch und dann haben wir das durchgezogen. Ja.
Was war nach 6 Jahren auf Schalke? Wahnsinnig emotionale Zeit. Was würdest du im Nachgang, wenn du jetzt an die Jahre zurückdenkst, sagen, warum ging es da zu Ende für dich?
Ich glaube,
warum bist du gescheitert? Ist ein viel zu hartes Wort dafür, weil ihr eine sehr erfolgreiche Zeit hattet.
Ja, ich glaube, es hat sich dann, also genau, man ist ja immer grundsätzlich latent unzufrieden. Das ist ja, was viele Menschen begleitet. Im Nachgang hat sich dann rausgestellt, nach meiner Zeit hat sich dann auch im Folgejahren dann rausgestellt, dass die Zeit dann tatsächlich erfolgreich gewesen ist. Was ich damit sagen will, ist, wir haben immer unsere Saisonziele erreicht und dabei ganz viel von den Rahmenbedingungen, die wirklich nicht einfach gewesen sind. Wir haben von den Finanzverbindlichkeiten extrem viel in den 6 Jahren nach unten korrigieren können, durch den sportlichen Erfolg, aber auch die Art und Weise, wie wir das Thema angegangen sind. Das war eine herausragend tolle Zeit. Ja, ich möchte da keinen Tag missen. Mhm. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich als was zu Ende gegangen bin. Am letzten Tag mir die Tränen gekommen sind, ja. Weil ich das war nicht mehr zu halten dann, weil ich einfach so viel Dankbarkeit gespürt habe von den Menschen, die uns damals in Hoffenheim begleitet haben. Halt, da sind Freundschaften entstanden mit vielen Menschen, egal ob das
in Hoffenheim, damit meinst du jetzt
das letzte Spiel in Hoffenheim und da war an dem Tag, dann war auch mein letzter Tag auf Schalke. Ich habe zu ganz vielen Menschen nach wie vor Kontakt. Es war einfach für mich eine absolut prägende Zeit über den Fußball hinaus. Auch ein toller Verein, ja, mit seiner Aufgeregtheit viele schöne Momente erlebt. Wirklich auch ein paar kritische Momente, ist ja keine Frage, aber ich glaube, wir haben da sämtliche Rekorde gebrochen, die man brechen konnte. Ja, wir sind dreimal hintereinander in die Champions League gekommen, das ist bis dato noch keinem gelungen. Ja, wir haben in der Rückrunde mal in einem Jahr so viele Punkte geholt, wie noch nie ein Trainer-Manager-Team davor. Ja. Ja, also deswegen
dementsprechend überraschend war es für dich, glaube ich, dann auch irgendwo. Ne? Also es gab ja mal diesen Punkt, als du mitbekommen hast, auch, dass Clemens Tönnies Christian Heidel verpflichtet hat. Das war schon.
Ja, das war dahingehend nicht einfach,
weh, weil, denke ich.
Ja, wir haben uns da auch ausgesprochen und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, Clemens und ich. Das ist die jeweilige Rolle, ja, die man dann einnehmen muss und einnimmt. Er ist natürlich auch verpflichtet, immer das Bestmögliche für den Verein zu tun. Das Problem war, dass es öffentlich wurde. Und damit ist es dann für alle Beteiligten nicht einfach. Für mich war es nicht einfacher, für andere auch, weil wir mussten ja den Betrieb aufrechterhalten. Wir sind am Ende noch in die Euroleague gekommen, aber das Arbeiten an sich war schwierig. Und es ging nur, indem ich halt klare Rahmenbedingungen gesetzt habe, wie das zu funktionieren hat und damit es überhaupt funktioniert. Und es waren natürlich auch Momente dabei, die nicht schön waren. Aber ich glaube, am Ende war es ja auch der Prozess dahin, sagen, das waren 6 intensive Jahre. Im Übrigen hatte nur Rudi Assauer mehr Laufzeit als Manager, wie ich sie hatte. Was ich damit aussage, das saugt auch an einem und vielleicht auch an nicht nur an einem selber, sondern auch an andere. Und ich glaube, dass es dann einfach so die Erkenntnis nach 6 Jahren gewesen ist, jetzt braucht es einen neuen Input. Ja, das ist schon eine verdammt lange Zeit auf Schalke. Ich würde jetzt sagen, es sind 100 Jahre, aber es war sehr, sehr schön, wie gesagt, viele Freunde fürs Leben gefunden halt, aber es war einfach irgendwann auch mal vielleicht ausgelutscht.
Ja. Von Hannover 96 danach könnte man von außen sagen, im Nachhinein war es vielleicht ein Fehler, dass der aus Delta gegangen ist. Hättest du es tatsächlich besser sein lassen, jetzt?
Da würde ich auch nur sagen, dass ich viele interessante, gute Menschen kennengelernt habe.
Okay.
Auch da wieder Bekanntschaften gemacht habe, sowohl auf der Geschäftsstelle als auch bei Fans, die ich einfach nicht missen möchte. Ja, auch da ich noch in Kontakt bin. Ich habe auch eine gute Zeit mit den Verantwortlichen von 96 erlebt, insbesondere von Martin Kind. Wir haben, ich habe ihn kennengelernt. Es war auch spannend und lehrreich, auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe von ihm sehr, sehr viel gelernt. Ja, vielleicht nicht immer einer Meinung gewesen in gewissen Sachen. Ich habe meine Erkenntnis gezogen, warum am Ende vom Tag es auch eine kurze Zeit gewesen ist. Und da fange ich nicht an, bei anderen zu suchen und zu sagen, was die alles falsch gemacht haben, sondern ich glaube, ich habe da schon der einen oder anderen entscheidenden Mitfehler gemacht in dem Thema. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Aber geht auch im Grunde keinen was an. Das ist schon wichtig zu reflektieren. Aber ich, auch die Zeit möchte ich nicht missen, ja, ist klar.
Hast du den Weg nach Köln gefunden? Eingangs hatten wir das. Ich habe schon einmal gesagt, die Kölner Fans sagen, der Horst hält, was er verspricht. Was
wer
versprichst
sagt denn
du?
Das?
Was versprichst du?
Ja, das ist ein Gerücht.
Wer sagt nein, das ist ein gängiger Sprech rund um die Kurve.
Ja?
Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein schönes Wortspiel.
Das ist ein schönes Wortspiel.
So. Sag mal, was kannst du versprechen? Oder hast du noch ein anderes?
So ein Spruch, den habe ich schon mal über mich gelesen. Und zwar in Stuttgart gab es den schon mal. Ja.
Tatsächlich?
Ja.
Alles kommt.
Oder in Frankfurt, ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall, der ist nicht neu. Deswegen, was ich verspreche, ich kann gar nichts versprechen.
Was ist hier drin in deinen Augen?
Ja, ich glaube, es ist falsch, Sachen zu versprechen, die man nicht halten kann. Ein Versprechen, und das kann man aber geben, oder man kann auf der anderen Seite schon ein paar Sachen versprechen, natürlich. Also die Gewissheit, dass man, glaube ich, immer wissen muss, in welcher Verantwortung man steht und dass man seinem Job und seiner Aufgabe gerecht werden muss, dass ich voller Überzeugung, voller Herzblut diesem Club, diesem tollen Club gerecht werden will, ja, dass ich verlässlich sein möchte, ja, dass Entscheidungen, die man trifft, natürlich halt auch von allen Seiten durchleuchtet sind oder ist, oder dass man sich einfach intensiv mit dieser Verantwortung auseinandersetzt und einfach in dieser Zeit versucht, wirklich nachhaltig, betone das gerne, seinen Job so auszufüllen, dass die Menschen sagen können, in der Zeit ist echt was geschaffen worden. Ja, das ist mir verdammt wichtig, und das versuche ich einfach umzusetzen, wie im Übrigen mit vielen anderen Menschen auch. Also da, das ist jetzt nicht so, dass ich das gepachtet habe. Das tun hier ganz viele Menschen auf der Geschäftsstelle und. Also,
was glaubst du, welches Potenzial der erste FC Köln mittelfristig, langfristig hat? Erstmal nur Liga halten, oder gibt es eine Vision?
Ich glaube, der Verein braucht eine Vision, und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, und unser Präsident Dr. Wolf das auch anschiebt, ja, extremst anschiebt, und das finde ich richtig toll, weil ich glaube, jeder Verein braucht eine Idee und eine Vision. Und man muss aber mit einer Vision anfangen. Ja. Man kann nicht erst eine Struktur bauen oder eine Organisation oder eine Strategie, wenn man gar keine Vision hat. Man fängt das Haus schon so zu bauen an, und man braucht nicht das Dach bauen, wenn man kein Fundament hat.
Eine Idee haben, wie es aussieht.
Genau, und was wir brauchen, ist ein Fundament, um am Ende vom Tag von diesem guten Fundament auch es dementsprechend aufzubauen. Und das wollen wir umsetzen. Und deswegen, allein von der Historie ist der Verein in der Lage, ganz vieles zu leisten. Aber er muss auch seine Hausaufgaben machen, und er muss gute Entscheidungen treffen. Ja. Und er muss heute gute Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf die nächsten Jahre haben. Das ist immer die Herausforderung, die jeder Verein hat, und wir hier auch. Und ich glaube, dass das möglich ist, weil dann in der viertgrößten Stadt Deutschlands kann man vieles erreichen. Man muss es nur umsetzen.
Allerletzte Frage. Hast du dir ein Limit gesetzt, wie lange du dem Zirkus angehören willst? Oder kannst du gar nicht ohne?
dem
Fußball.
Ich glaube, ja, ich habe mir ein Limit gesetzt, ohne dass ich das jetzt mal transportiert habe oder für mich schon komplett abgeschlossen habe. Aber ich will nicht auf der Trainerbank, wo ich ja auch meistens sitze, nicht weil ich Trainer bin, sondern weil ich Manager bin. Also ich glaube, es ist...
Was willst du? Da willst du nicht eines Tages einschlafen?
Ja, genau, da will ich nicht einschlafen. Okay. Für mich wäre, wann auch immer, ja, wie auf Schalke. Ja, ich bin zu einem guten Zeitpunkt gegangen, hab den Verein gut hinterlassen. Das hat sich gezeigt, dass es einfach so war. Nicht, weil ich da selbst das sage, sondern weil viele Leute das sagen. Das war ein guter Abgang. Und grundsätzlich wünsche ich mir auch so einen guten Abgang irgendwann mal, ja, aus dem ganzen Business. Irgendwann, glaube ich, ist es auch einfach, geht es dann einfach
nicht mehr. Irgendwann ist noch nicht greifbar.
Nee. Jetzt habe ich erstmal vor, hier mit vielen anderen Menschen erfolgreich den ersten FC Köln weiterzuentwickeln.
Alles klar. Vielen lieben Dank. Das war wirklich so interessant, wie ich es mir erhofft habe. Ist immer gut. Gerade von jemandem, der nun schon doch echt so viel erlebt hat, durchgemacht hat, solche Einblicke auch zu bekommen, auch in Sichtweisen. Viel Erfolg für die Saison und danke für deine Zeit.
Danke auch.
So, und wir sind schon ganz bald wieder unterwegs. Ich habe es eingangs erwähnt, nämlich dann beim Spobis am 29. und 30. Januar in Düsseldorf. Da gibt es eine Live-Folge mit Nobby Dickel als Gast, dem ja zumindest inoffiziellen Mr. Borussia Dortmund. Da könnt ihr jetzt 3x2 Business-Tickets gewinnen, einfach mit Hashtag LieberSpobis in den Social-Media-Kanälen. Also entweder bei mir unter dem Post hier zum Podcast, bei Instagram, bei Sport1, Twitter, Hashtag LieberSpobis, und daraus wählen wir dann die drei Gewinner aus, die zweimal ja sehr wertvolle Business-Tickets für den Spobis bekommen von uns. Ich freue mich darauf, vielleicht sehen wir uns da, und natürlich ganz, ganz wichtig, abonniert doch gern Lieber Fußball, da wo ihr Podcasts hört. Dann verpasst ihr nämlich nichts mehr in Zukunft. Und das gilt natürlich auch für Horst Held. Also, bis nächstes Mal.